Ich habe jetzt Matthias von Hermann in der Leitung. Hallo.
Hallo, grüße dich.
Du bist Pressesprecher von Diagnose.Funk. Vielleicht erstmal so ein, zwei einleitende Sätze. Was ist das für ein Verein?
Das ist eine Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation, die sich befasst mit den Gesundheitsauswirkungen von Mobilfunkstrahlung, von WLAN-Strahlung und von Strahlung von zum Beispiel von schnurlosen Telefonen, von Decktelefonen.
Ja, es soll halt auch um mögliche Gesundheitsgefahren von Mobilfunkstrahlung, also in Bezug besonders auf 5G-Risiken gehen. Aber vielleicht erstmal so ein bisschen allgemein. Ja, Mobilfunkstrahlung, da gibt es sehr, sehr viele Studien, die teilweise auch widersprüchliche Sachen aussagen. Vielleicht kannst du da mal so einen Überblick geben, wie viele Studien es gibt, wer die gemacht hat, was die aussagen und wer die dann halt bewertet.
Ja, zunächst mal muss man wissen, dass natürlich hier eine große Industrie, die Mobilfunkindustrie im Hintergrund auch arbeitet und wie das seinerzeit bei der Zigarettenwerbung und bei der Zigarettenindustrie der Fall war, Interessen verfolgt und hier auch entsprechend Studien lanciert. Wenn also von einer großen Zahl von Studien gesprochen wird, dann muss man immer unterscheiden zwischen Studien, die frei finanziert sind, die unabhängig sind, also von unabhängigen Forschungsinstituten, und Studien, die eben von der Mobilfunkindustrie finanziert sind und natürlich beim studiendurchführenden Institut in irgendeiner Weise auch, sagen wir mal, einen Interessenskonflikt führen und dann zu entsprechenden Ergebnissen führen. Und diese Ergebnisse sind auch sehr klar. Studien, die von unabhängigen Instituten durchgeführt werden, kommen weltweit zu klaren Ergebnissen, nämlich Mobilfunkstrahlung, WLAN-Strahlung ist gesundheitsschädlich. Das sind sehr unterschiedliche Gesundheitsschäden, die man da auflisten kann. Das fängt an beim immer wieder ja zitierten Krebs. Da ist man inzwischen so weit, dass Mobilfunkstrahlung nicht nur Krebs begünstigen kann, wenn jemand sowieso schon Krebs hat, die sogenannte krebspromovierende Wirkung, sondern seit 2018 weiß man auch, dass Mobilfunkstrahlung sogar Krebs auslösen kann. Mobilfunkstrahlung hat aber auch noch weitere weitere Schädigungspotenzial, zum Beispiel auf die Fortpflanzungsfähigkeit des Mannes. Also ein Smartphone, das dauernd vor sich hin sendet, weil es ja haufenweise Hintergrunddienste im Laufen hat, die alle dauernd funken und sich dauernd mit dem Internet verbinden, so ein Smartphone in die Hosentasche zu schieben, ist nicht sinnvoll, wenn man noch Kinder haben möchte. Natürlich ist nicht jeder, der jetzt ein Smartphone in der Hosentasche trägt, deswegen sofort steril oder nicht mehr zeugungsfähig, aber die Wahrscheinlichkeit steigt einfach und das zeigen die Studien. Und die steigt signifikant, wenn man das tut. Es gibt auch Auswirkungen aufs Gehirn, auf Lernleistung, auf Gedächtnisleistung. Insgesamt werden die Zellen geschädigt. Es kommt zu sogenanntem oxidativen Stress. Das heißt, die Zellen haben zu viel Sauerstoffradikale in sich und das stresst sie. Und dieser oxidative Stress ist ein Auslöser für allgemein entzündliche Erkrankungen.
Also ich vermute mal, du meinst jetzt in erster Linie so, wenn das Handy oder das Mobiltelefon halt in direkter Körpernähe benutzt wird. Oder bezieht sich das halt auch auf, ich sag mal so, den allgemeinen Raum, wo dann halt von gewisser Entfernung her irgendwie der Mobilfunkmast mich halt bestrahlt?
Oder du zum Beispiel im Bus sitzt und 10 Leute neben dir und um dich rum daddeln.
Okay, aber das sind wahrscheinlich auch irgendwie verschiedene Auswirkungen. Wenn ich das Telefon mir direkt ans Ohr drücke, ist es wahrscheinlich viel, viel schlimmer, als wenn ich halt irgendwie im gewissen Sicherheitsabstand zu so einem Funkmast bin.
Grundsätzlich ist es so, dass Entfernung dein Freund ist. Nur der Funkmast sendet halt 24/7, also rund um die Uhr. Dem bist du rund um die Uhr ausgesetzt. Das Mobiltelefon hältst du, wenn du ein wenig Telefonierer bist, vielleicht ein paar Minuten oder ein paar zig Minuten am Tag ans Ohr. Viel Telefonierer haben tatsächlich auch entsprechend, oder bei viel Telefonieren kommt es tatsächlich auch zu Gehirntumoren. Da gab es jetzt Ende letzten Jahres ein aufsehenerregendes Urteil in Italien, wo ein Mitarbeiter halt sehr viel mobil telefonieren musste und letztendlich das Gericht gesagt hat, die Studienlage ist so, dass der Gehirntumor, den er bekommen hat, sehr wahrscheinlich von diesem viel Telefonieren kommt. Also erste Gericht, in Italien gibt es eine ganze Reihe inzwischen von Gerichtsurteilen, die den Zusammenhang zwischen Mobiltelefonie, zwischen viel Mobiltelefonieren und Gehirntumor als sehr wahrscheinlich ansehen.
Also wenn die unabhängigen Studien doch eindeutig sagen, dass halt Mobilfunkstrahlen nicht, also erst die Gesundheit schädlich sind, wie reagiert denn die Politik, also insbesondere die Bundesregierung, darauf?
Sage ich mal, so, wie sie immer reagiert, wenn große Industrieinteressen im Hintergrund stehen und die Lobbyarbeit der entsprechenden Industrie auch gut ist. Das Gleiche haben wir, wie gesagt, vor Jahrzehnten bei der Zigarettenindustrie gesehen. Das Gleiche sehen wir bei Atomkraft. Immer wenn es um viel Geld geht, ist die Politik nicht auf der Seite des Gesundheitsschutzes und nicht auf der Seite der Bevölkerung und schon gar nicht auf der Seite der Schwachen, sondern eben auf der Seite des Geldes. Im konkreten Fall Mobilfunk wird einfach abgewiegelt und es wird verharmlost, dass die Balken brechen oder dass es die Balken biegen. Studien werden entweder gar nicht zur Kenntnis genommen oder sie werden negiert oder es werden Behauptungen aufgestellt, wo die Forscher dann selber höchst empört sind, wie man mit ihren Studien und ihren Forschungsergebnissen und auch mit ihren Methoden umgeht, wo also einfach Dinge behauptet werden, die nicht wahr sind. Aber hier, also da ist eine sehr rigide Kommunikationspolitik von Seiten Bundesregierung und von Seiten Bundesamt für Strahlenschutz zu beobachten, was immer in Richtung Verharmlosung und Runterspielung der Risiken geht.
Ein Stichwort der Politik ist ja Digitalisierung. Das sei unablässlich. Wir müssen moderner werden. Das ist für die Wirtschaft wichtig und überhaupt. Und wenn das Internet der Dinge kommt und ein Teil dieser Digitalisierung oder ein großer Teil wird dann das 5G-Mobilfunknetz sein. Vielleicht erstmal so eine Erklärung, was unterscheidet denn das 5G-Mobilfunknetz von dem jetzigen?
Im Grunde ist 5G die Fortschreibung der bisherigen Mobilfunkstandards. 5G steht ja für fünfte Generation, dann gab es eben davor die vierte Generation, das ist LTE, davor die dritte Generation, das ist UMTS. Und der Unterschied zwischen jetzt LTE und UMTS zu 5G ist, dass bei 5G die Frequenzen zum Teil höher sind, geplant sehr viel höher und dass die Latenzzeiten extrem viel geringer sind, das heißt die Reaktion des Servers, den ich anspreche, oder dass der extrem viel schneller reagiert, als es jetzt bei LTE oder auch bei einem Glasfaseranschluss mit jetziger Technik der Fall ist. Das ist aber, wenn ich online, also wenn ich irgendwie unterwegs ein Video angucken will oder Mails schreiben will oder irgendwie WhatsApp machen will oder so, ist das völlig piep egal, wie lang die Latenzzeit ist. Da komme ich ja mit der jetzigen Technik auch schon locker hin. Das wird erst interessant, wenn es um autonomes Fahren geht. Das steckt da zum großen Teil dahinter. Und wenn es um Industrieprozesse geht, wo wirklich Realzeit, also Echtzeitanwendungen und damit auch extremst kurze Reaktionszeiten nötig sind. Und dieses autonome Fahren, das ist natürlich so der große Hype, den alle vor sich hertragen, wo ich mir nicht sicher bin, ob das die Bevölkerung wirklich will, schon gar nicht in einem Autoland wie Deutschland, wo eigentlich jeder lieber selber fahren möchte und sich dann vielleicht am Ende aufregt, wenn das Auto nur 50 fährt, wo man doch jetzt auch mal aufs Gaspedal drücken könnte. Aber dieses autonome Fahren scheint der Hype zu sein, mit dem man 5G vorantreibt, genauso wie Internet of Things, also das Internet der Dinge, wo einfach alles vernetzt ist und alles im Internet hängt, also vom Mülleimer, der der Stadtverwaltung meldet, dass er jetzt voll ist, über den privaten Kühlschrank, den man dann vom Supermarkt aus nochmal befragen kann, was man vorher alles in ihn reingesteckt hat oder eine Webcam im Kühlschrank angucken kann oder dergleichen, bis zur Kaffeemaschine, die man dann von unterwegs aus bedienen kann. Allerdings müsste man dann vorher schon die Tasse drunter gestellt haben und wenn die Kaffeemaschine fertig ist, sollte man auch noch den Kaffee rausnehmen, was dann von unterwegs schwierig wird. Also da ist gerade im Bereich Internet of Things zumindest die Planungen und die Voraussagen der Industrie, dass sie unglaublich viele zusätzliche Geräte und damit Clients ins Netz bringen wollen und dafür hohe Frequenzen brauchen, um diese große Bandbreite, die dafür dann nötig ist, bewältigen zu können. Die andere Frage ist, ob man das will. Also Thema Umweltschutz, der ganze Energieverbrauch, der für das alles nötig ist, um alles online zu bringen. Und vor allem Thema Gesundheitsschutz. Was bedeutet es, wenn wir einfach noch mehr Strahlenbelastung bekommen, als wir heute schon haben?
Können denn die alten Mobilfunkmasten einfach das neue 5G senden oder muss da irgendwas umgebaut werden?
Also bislang ist es so, dass es gibt ja schon erste 5G-Pilotprojekte. In Berlin zum Beispiel läuft eins, dass da die Einwahl über LTE funktioniert und dann der 5G-Mast sozusagen auf 5G noch zusätzlich umschaltet und ein Großteil der Datenkapazität dann über 5G läuft. Das heißt, man sieht den Masten gar nicht an, ob das jetzt eigentlich ein UMTS-Mast, ein LTE-Mast oder ein 5G-Mast ist. Das wird erst interessant, wenn zusätzlich neue Masten gebaut werden und wenn dann die nächste 5G-Generation, 5G Plus, kommen soll, die zwischen 24 und 86 Gigahertz senden soll. Man muss wissen, dass jetzt anlaufende 5G ist bei ungefähr 3,5 Gigahertz geplant. Es gibt aber auch schon 5G-Anwendungen, die bei 2,1 Gigahertz laufen. Das ist die heutige UMTS-Frequenz. Es gibt auch Anwendungen, die dann auf dem Land funktionieren sollen mit 700 Megahertz. Das ist der alte Fernsehfrequenzbereich. Also 5G sagt noch nichts über die Frequenz an sich aus, sondern einfach nur über den Übertragungsstandard. Aber wenn es dann um sehr hohe Frequenzen geht, also 3,5 Gigahertz oder eben jenseits von 24 Gigahertz, dann haben wir ein physikalisches Problem, dass die Wellen einfach nicht mehr so weit kommen. Und dass man höhere Leistungen braucht, um noch ein Gebäude zu durchdringen, um auch indoor, also im Zimmer oder in einem Keller sogar, die hohen geplanten Übertragungsraten von 5G überhaupt zu haben, dann muss einfach gepowert werden. Und man muss näher an den Anwender ran, weil man einfach mehr Antennen braucht. Also in diesem sehr hochfrequenten Bereich, so ab 24 Gigahertz, was ab 2024 oder sowas geplant ist, spricht man dann von etwa alle 150 Meter eine Antenne, also ungefähr an jedem Laternenmasten dann eine Antenne. Und damit steigt natürlich auch die Strahlenbelastung nochmal zusätzlich an. Und immer die Frage, was erkaufe ich mir damit und was gewinne ich damit und welche Nachteile gehe ich damit ein und will ich diese Nachteile denn akzeptieren? Thema Gesundheit.
Ja, ich habe den Eindruck, dass die Frage sich gerade irgendwie, also zumindest in der Politik, irgendwie kein Mensch stellt. Habt ihr irgendwelche Forderungen an die Politik?
Ja, also was zunächst mal sein muss, ist, dass wir eine Grenzwertanpassung auf ein sehr hohes Schutzniveau brauchen. Also dass der Gesundheitsschutz muss Maßgabe für Grenzwerte sein. Momentan sind Grenzwerte im Wesentlichen statistisch begründet und es sind begründet in der Tatsache, dass unterhalb dieser Grenzwerte der Gesamtkörper sich nicht mehr als 1 Grad Celsius erwärmt, wenn man denn mit dem Mobiltelefon am Ohr telefoniert. Das Ohr selber wird deutlich wärmer, aber durch Blutkonvektion wird der Gesamtkörper bis zu 1 Grad wärmer. Das sind diese thermischen Effekte. Und wir reden aber hier von nicht-thermischen Effekten, also von Effekten in den Zellen, im Gehirn. Und dafür brauchen wir einfach extrem viel niedrigere Grenzwerte, weil einfach die Strahlenbelastung runter muss. Ganz konkret heißt das auch, dass Geräte mit Kabelanschluss einfach ausgestattet werden müssen, grundsätzlich. Das wissen wir alle, bei den heutigen Smartphones ist das nicht der Fall. Da kann ich ein LAN-Kabel nicht reinstecken. Es gibt für Apple-Geräte entsprechende Umsetzer, wo ich dann ein LAN-Kabel dran machen kann, aber für Android-Geräte gibt es das schon gar nicht. Funktelefone, also nicht Mobilfunk, sondern schnurlose Telefone zum Beispiel, gibt es inzwischen den Standard oder schon eine ganze Weile, unter anderem durch Diagnose Funk initiiert, dass sich solche Decktelefone, also solche Schnurlostelefone, abschalten, wenn es kein Gespräch gibt. Der Standard ist bis heute, dass das Dauerstrahler sind. Auch wenn kein Gespräch läuft und selbst wenn die Telefone auf der Basisstation zu Hause im Wohnzimmer sind, strahlen die wie blöd vor sich hin. Hier wäre es einfach möglich, gesetzlich vorzuschreiben, Dauerstrahler sind verboten. Es muss Eco-Deckt eingeführt werden, zwangsläufig oder für alle Geräte. Es gibt solche Eco-Deckt-Geräte, aber halt nur wenige am Markt und sie werden nicht wirklich beworben. Das gleiche gilt auch für WLAN. Eco-WLAN könnte man einführen, dass das WLAN sich immer ausschaltet, wenn gerade keine Übertragung läuft. Das sind so ganz konkrete Maßnahmen, die einfach die Politik durchführen kann.
Ja, dann recht herzlichen Dank. Matthias von Hermann, Pressesprecher von Diagnose-Funk. Und wenn ihr mehr Infos haben wollt, dann guckt doch einfach auf diagnose-funk.org.